meine lieben Freunde, meine Brüder und meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes, in Christo Jesu. Es ist mir eine herzliche Freude, in dieser Nachmittagsstunde euch ein Zeugnis geben zu dürfen über die Welten, in denen wir leben, beziehungsweise leben werden. Ich sage nicht über die Welt, die böse Welt, sondern die Welten Gottes nach der Schrift. Denn diese Welt, in der wir jetzt leben, diese unverstandene, sinnlos quälende und gequälte Welt, von der schon Goethe sagte, wir leben im Geheimnisvollen. Das heißt, unsere Umgebung und das, was gelebt wird und wie gelebt wird, ist etwas unverstehbar. Diese Welt ist nicht das Letzte. Gott sei Lob und Dank. Alles ist Übergang. Auch diese Welt ist Übergang. Die Welt, die sie jetzt ist, die Schrift nennt sie den Kosmos. Das heißt, das Geordnete aus Trümmern und das Geschmückte, dass es erträglich und schön wird. Das ist der Sinn von Kosmos. Dieser Kosmos, in dem wir leben, ist nicht das Letzte. Und dann möchtet ihr etwa noch 1000 Jahre in dieser Welt, die sie jetzt ist, leben? Nein, ich auch nicht. Sie ist nur Übergang. Diese Welt, in der wir jetzt leben, ist ein Nachspiel einer herrlichen Lichtswelt und eines sich daraus ergebenden Tohu Wabohu, eines Entleertwerdens von Leben und einer Zertrümmerung, ein Nachspiel jener Zertrümmerung. Und diese Welt ist ein Zwischenspiel zwischen dem, was war, und dem, was kommt. Und diese Welt ist ein Vorspiel einer unsagbaren Vollendung in Licht und Glanz und Freude, die ich euch leider nicht ausdrücken kann, weil mir die Sprachgefäße menschlicher Worte fehlen, das auszudrücken. Aber ich will versuchen, am Ende zu sagen, was einmal nicht mehr sein wird. Denn was sein wird, ist unaussprechlich. Leuchtend, beseligend und wunderbar. Ich muss es also, wie es die Schrift auch macht, negativ ausdrücken. Aber auch das schon ist ein erlösendes, beseligendes Wissen. Eine Zwischenfrage, da hinten, in den letzten Reihen. Versteht man mich? Wenn man mich nicht versteht, bitte ich, den Arm zu heben, dann werde ich etwas langsamer und etwas lauter und deutlicher reden. Wenn aber jemand schlecht hört, bitte nicht da hinten sitzen bleiben. Kommt vor, hier ist noch Platz. Ich stelle mein Tool zur Verfügung. Ist hier nicht auch noch ein Platz frei? Leise. Ich sage noch einmal, die Welt, wie sie jetzt ist, ist nicht das Letzte. Sie ist auch nicht das Erste. Sie war nicht immer so. Sie ist ein Vorspiel für das, was kommt. Ein Nachspiel von dem, was war. Und ein Zwischenspiel zwischen Finsternis und Herrlichkeit, zwischen Nacht und Tag, zwischen Grauen und unsagbaren Gotteswonnen. Wenn jemand hier den lieben Bruder nach vorne führt, bitte schön, kommen Sie hierher. Ich darf dazu vielleicht ein Wort aus dem Hebräerbrief zu Anfang lesen. Kapitel 2, Vers 5. Nicht Engeln hat er, nämlich Gott, unterworfen den zukünftigen Erdkreis. Das Wort, das hier steht, deckt sich ja nicht ganz mit Welt oder auch mit Weltzeit, aber es ist doch inhaltlich fast dasselbe, von kleinen Dingen abgesehen. Nicht Engeln hat er unterworfen, den zukünftigen Erdreich, von welchem wir reden. Wir reden von den zukünftigen Welten. Wir reden von dem, was einmal sein wird. Unser Glaube wehnt und wurzelt in den leuchtenden Vollendungen unseres Gottes, meine Freunde. Und diese zukünftigen Welten sind nicht Engeln, Geistern, Mächten, Fürstentümern, Gewalten unterworfen. Sie sind dem Sohn unterworfen, dem Christus, dem Haupt und seinen Gliedern, auf das er sie dann dem Vater übergibt, verklärt und beseligt und sich selbst samt der verklärten Welt dem Vater unterstellt. Das wird einmal etwas sein. Und da schauen wir hin und von den Kräften dieser kommenden Vollerlösung leben wir, zeugen wir, sind wir durchdrungen und erfüllt. Ich will nun versuchen, diese vier Welten, die unser Thema ankündigt, nacheinander zu zeigen. Und möchte dadurch in uns lebendig werden, dass wir als Wanderer zwischen zwei Welten Toren wären, wenn wir mit der gegenwärtigen Welt untergehen wollten, ohne Christus, sondern dass wir klug sind, von göttlicher Weisheit erfüllt, wenn wir mit dem Sieger, mit dem Schöpfer und Neuzeuger der Vollendungswelt eingehen in die ewige Freude. Es sind gewisslich hier noch Menschen, die haben noch keine Gewissheit ihres Heils. Wenn ich sie fragen würde, weißt du genau, dass du dem Herrn gehörst, dass deine Schuld vergeben, deine Sünde gesühnt ist, lebt in deinem Herzen die Heilsfreude. Da kommt man raus und stellt sich daher und gibt davon ein Zeugnis. Bitte, wer könnte das nicht? Das sollten die alle können, meine Freunde. Auch die jungen Damen da. Wie alt bist du? 17. Ja, mit 17 Jahren kann man das schon. Ja, sollte man das können, wenn man in christlichen Kreisen verkehrt. Könntest du es, könntest du es. Du könntest es. Bravo, das ist schön. Schade, dass wir so wenig Zeit haben, sonst müsstest du ein Zeugnis geben. Jawohl. Meine Freunde, die sollen heute einen Anstoß bekommen. Die sollen heute innerlich so bewegt und erregt werden, dass sie sagen, wenn das wahr ist, was da behauptet wurde in der Turnhalle, wenn das wahr ist, dann sollte ich mein Leben radikal, das heißt nicht in die tiefsten Wurzeln, und total, das heißt im Gesamtumfang, Christus übergeben. Jawohl, tu das, tu das. Du wirst die Stunde von heute segnen, wenn du das tust. Und ich würde mich freuen, wenn ich mal wiederkomme, nächstes Jahr oder in zwei Jahren, und dann, wenn Gott es schenkt, dass du dann zu mir kämst, würde ich sagen, damals vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, da in der Turnhalle in Langerfeld, da habe ich mein Leben dem Herrn gegeben, während ihr zuhört. Das ist mir immer eine große Freude, das darf ich sehr oft und sehr häufig erleben. Bitte, meine Freunde, ihr sollt etwas mitnehmen, und wenn es nur der Anstoß ist, von jetzt an die Bibel zu lesen und zu beten und Gemeinschaft mit den Heiligen zu pflegen und den Herrn zu suchen in einer heiligen Ganzhingabe. Und ihr, meine lieben Brüder und Schwestern, ich wünschte, dass wir alle miteinander jetzt beim Betrachten dieser vier Welten innerlich von der Größe des biblischen Weltbildes, von der Klarheit dessen, was da war und was da ist und was da kommt, innerlich so überführt werden durch das Wort und den Heiligen Geist, dass diese Dinge in uns leuchten und in uns leben und die Kraft sind zu unserem Wandel und zu unserem Zeugnis und uns nach Geist und Seele und Leib mit himmlischen Energien durchströmen und beseligen. Jawohl, das gibt's. Wenn dem nicht so wäre, glaubt mir, ich stünde nicht hier. Also noch einmal, vier Welten. Diese vier Welten, ich zähle sie einmal auf, sind die Ur- oder Originalschöpfung, wie sie aus Gottes Hand hervorging. Die erste Welt. Wie lange sie bestand, wissen wir nicht. Was alles dort geschah, wissen wir auch nicht. Denn die Schrift ist aufgebaut nach dem Gesetz der Perspektive oder der geistlichen Fernsicht. Sie hat alles schon zwischen zwei Eisenbahnschienen gestanden. Oder meinetwegen in einer langen, schnurgeraden Allee, wo rechts und links die Pappeln aufragen. In meiner Heimat sind da die napoleonischen Alleen, die von Paris her nach Osten zogen. Eine ganze Reihe von Pappeln bepflanzt, rechts und links und zum Teil schnurgerade. Und da habt ihr den Eindruck gehabt, hier ist meinetwegen der Weg 12 Meter breit. Und 50 Meter weiter, da ist er nur noch 6 Meter breit. Und 80 Meter weiter ist er nur noch einen halben Meter breit. Und nach 200, 300, 400 Metern, da laufen die beiden Pappelreihen zusammen und da sieht man nur noch einen Punkt. So So scheint also die Allee nach 500 Metern weiter vor oder auch 500 Meter zurück, da scheint sie zusammenzulaufen, Baumreihen in einem Punkt. Man nennt das Perspektive oder Fernsicht. Wo der Beschauer steht, da ist alles groß. Und wo der Beschauer weit entfernt ist, nach vorne oder nach hinten, das heißt die Zukunft oder in die Vergangenheit, da ist alles wie auf einem Punkt zusammengeschmolzen. Haben wir ja schon alle beobachtet. So ist unsere Bibel gebaut. Deshalb ist von dem, was war vor den Äonen, vor den Ewigkeiten, vor dem Katabole zu Kosmu, das heißt vor dem Grundsturz des Kosmos. Über dieses Wort werden wir viel zu sagen haben heute. Und was einmal sein wird, mit der Vollendung aller Dinge, darüber gibt es nur einzelne Wörter. Die Schrift sagt zum Beispiel, acht Dinge, die waren vor Grundlegung der Welt. Und sagt nur wenige Dinge, was einmal sein wird, beziehungsweise was nicht mehr sein wird. Nicht, als ob das nicht so wichtig wäre, das ist sehr wichtig. Aber weil die Bibel nach diesem Gesetz, das ich vorhin nannte, der geistlichen Fernsicht aufgebaut ist, sehen wir den gegenwärtigen Zeitlauf und den hinter uns liegenden und den vor uns liegenden. Das sind das Gesetz und die Gnade und das tausendjährige Reich, eingeleitet durch unsere Entrückung, durch Israels Rettung und durch die Drangsalzeit. Diese drei Abschnitte, die sind breit und ausführlich in der Bibel dargestellt. Und was davor war und was dahinter kommt, das ist nur angedeutet. Nicht, als ob das nicht wichtig wäre, das ist sehr wichtig, aber es ist ebenso gebaut, weil das Gegenwärtige, was uns herantritt, doch in gewisser Beziehung das ist, wofür wir auch Rechenschaft geben. Denn davon redet die Schrift auch. Ich wollte nur erklären, dass es Unrecht ist, wenn man sagt, ja, was einmal war, vor Grundlegung der Welt, das geht uns gar nichts an. Oh, das geht uns sehr viel an. Und was einmal sein wird, das überlassen wir dem Gott. Für sich ist keine geheime Rede. Das klingt so fromm und demütig und ist in Wirklichkeit in den meisten Fällen Faulheit. Die Leute, die so reden, die haben mehr Zeit für ihre illustrierten Zeitungen als für die Bibel. Und dann schwätzen sie so fromm daher. Das nur am Rande. Meine Freunde, die Urschöpfung, Originalschöpfung, herrliche Leute, dann will ich etwas sagen über den Zerbruch, über den totalen Zusammenbruch dieser Urschöpfung zu dem sogenannten Tohu wa Bohu. Wie lang das dauerte, wissen wir auch nicht. Und was sich da alles vollzogen hat, auf der Erdenwelt und in den Geisterwelten und so weiter, das ist auch nur in wenigen Andeutungen gesagt. Ich werde euch einige vorlesen, die ihr vielleicht gar nicht kennt, auch wenn ihr die Bibel von 5 oder 8 Mal oder 12 Mal durchgelesen habt. Ich fürchte, es sind ein paar da, die haben es noch nicht einmal durchgelesen. Ja, das ist nicht recht, das ist töricht von euch. Meine Freunde, das sind 2 Welten. Die Originalschöpfung, das Tohu wa Bohu, und aus dieser zerbrochenen Welt, aus diesen Katastrophen, aus diesem Grauen und Finsternis, hat nun Gott eine Zwischenlösung geschaffen. Er hat, wie wir nachher sehen werden, das vorhandene Material sondiert, geteilt, auseinandergelegt, analysiert, um es wissenschaftlich auszudrücken, und hat eine neue Synthese, einen neuen Zusammenbau aufgeführt, und das ist diese Welt, das ist das sogenannte Sechs-Tage-Werk-Ergebnis. Und diese Welt ist der Kosmos, das heißt das aus einem Zerbruch geordnete und einigermaßen schön und erträglich gestaltete Leben und die Welt, wie sie jetzt ist. Diese Welt, wie sie jetzt ist, ist nicht mehr nur Finsternis und Grauen, das ist sie nicht mehr. Sie ist aber noch nicht lauter Licht und Glanz und Seligkeit. Das ist sie noch nicht. Wir sind also im Übergang. Das ist der gegenwärtige Kosmos, in dem wir stehen. Das müssen wir mal einzählen. Das wissen die wenigsten Gläubigen. Und dieser Kosmos vergeht mit seiner Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und der Wille Gottes ist Rettung, Heil, Liebe, Erkenntnis, Lebensumgang und Liebeshingabe an ihn. Das ist der Wille Gottes. Und nach dieser Zwischenlösung, dem Kosmos, der kosmischen Welt, kommt einmal die verklärte und vollendete Schöpfung. Oh, wenn ich euch daher davon etwas sagen dürfte, wo das mir Gott die Worte gäbe und meinen Geist entzückte und entflammte, euch mit den Augen des Glaubens da hineinschauen zu lassen. Das wäre kostbar. Da würden wir einen Lichtschimmer, einen Glanz von jener zukünftigen Welt in uns tragen. Und dann werden wir erlöst. Ein Erlöster, der trägt die Heimat, die ewige Heimat im Herzen. Und das möge Gott in dieser Stunde geben. Ich fange also von vorne an und sage erstens etwas über die Urschöpfung. Ich lese darüber drei Schöpfungsberichte in fünf Versen. Ein Vers aus 1. Mose 1, drei Verse aus Johannes 1 und einen Vers aus Kolosser 1. Drei Schöpfungsberichte der Urwelt. Und dann noch eine kleine Beschreibung aus dem Buch Hiob. Darauf will ich mich beschränken. Darüber könnte man ja einen 8- oder 14-tägigen Bibelkurs halten über die Urschöpfung. Und da würden alle die Fragen besprochen, meinetwegen von den Steinkohlen, die schon so alt sind, und von den untergegangenen Pflanzen und Tierwelten, und von den fürchterlichen Viechern, den Tyrannosauren und Ichthyosauren, die so lang sind hier wie diese Turnhalle. Da wird all das, was wir hochgebildeten, wissenschaftlichen, aufgeklärten Menschen wissen, und deshalb müssen wir an dieses altmodische Buch glauben, da wird das geklärt werden. Ja. Aber ich will mich darauf nicht einlassen, auf Glaubensverteidigung. Ich habe viel größere und herrlichere Aufgaben von Gott bekommen. Zunächst also diese drei Verse. Ich lese der Reihe nach 1. Mose 1. Und da steht, wie heißt das erste Wort der Bibel? Wisst ihr das? Na, wie heißt das? Am, falsch. Im, richtig, ja. Ja. Das Wort heißt Breschit. Und das heißt wörtlich im Haupt. Ihr werdet sagen, ja, in meiner Bibel steht im Anfang, das glaube ich, aber Anfang ist einer der Christusnamen. Ich bin der Anfang im Haupt, denn das Wort Resch oder Rosch im Hebräischen, das heißt Haupt. Wer reitet denn am Anfang, an der Spitze der Kompanie, da reitet der Hauptmann, nicht wahr? Und früher, als ich noch ein Jüngling war, da hat man nicht gesagt, der Hauptmann reitet am Haupt oder an der Spitze der Kompanie. Er ist ja auch der Hauptmann, sondern der reitet an der Fäte. Und la Tête, das heißt der Kopf. Der Kopf. Das Haupt. Das Haupt. Meine Freunde, im Haupt schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist nicht genau übersetzt, aber wollen wir es mal so nehmen. Im Haupt schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist die erste Originalschöpfung. Ehe ein Architekt ein Haus baut, da fragt er erst nach den Wünschen seines Bauherrn. Und er entsteht in seinem Kopf, in seiner Fantasie. Denn ein Architekt, ein rechter Architekt ist ein Künstler. Da entsteht der Bau etwa nach dem, wie der Bauherr ihn wünscht, mit all den Belangen und so weiter. Und dann wird er hingeworfen und dann wird nach diesem Plan das Haus gebaut. Und so macht Gott auf, im Haupt, im Sohn, in Christo Jesu, der ja sein Werkmeister war, oder wirklich sein Amen, der aus den Gedanken in die Tat führt, ist die Schöpfung gemacht worden. Das ist der erste Vers der Bibel, im Haupt schuf Götter die Himmel und die Erde. Den zweiten Schöpfungsbericht lese ich aus Johannes 1, Vers 1 bis 3. Gestattet mir hier ein griechisches Wort zu gebrauchen, ich habe es gestern Abend im kleinen Kreis schon genannt. Im Anfang war der Logos. Das Wort Lego, von dem Logos abgeleitet ist, heißt sammeln, ordnen, in Harmonie bringen, in entspannte Glückseligkeit führen, sodass etwas entsteht, woran man seine Freude hat und was selber von Freude erfüllt ist. Ein bisschen langatmig, aber das ist etwa der Sinn. Der Logos ist der Weltenordner, der Weltenharmonisierer, der Weltenbeglücker. Im Anfang war der Logos und der Logos war bei Gott und der Logos war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles war durch ihn. Und ohne ihn ist auch nicht eines, was geworden ist. Das ist der zweite Schöpfungsbericht. Und jetzt noch einen dritten, nach diesem johannäischen Schöpfungsbericht, noch einen paulinischen. Und den lesen wir in Kolosser 1, Vers 16. Und der lautet folgendermaßen. Durch ihn, genau in ihm drinnen, ist das all schöpferisch ins Dasein gerufen worden, was in den Himmel und was auf der Erde ist, sichtbare und unsichtbare Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, das all ist durch ihn und sehnsuchts- und liebesmäßig in ihn hinein geschaffen. Da steht ein anderes in, das heißt in der Richtung, in der Bewegung, in der Sehnsucht, in der inneren und äußeren Antriebskraft hinein in ihn. Das all ist hinein in ihn geschaffen. Ich habe manches Mal Menschen mit traurigem Gesicht in der Straßenbahn oder im Bus oder im D-Zug oder im Flugzeug oder was war, habe ich gefragt, lieber Herr Nachbar, gestatten Sie mir eine Frage. Sie machen so ein trauriges Gesicht. Sie haben so müde, enttäuschte Augen. Sie sind nicht glücklich. Ich möchte Ihnen gern helfen. Sehen Sie, ich war auch mal so wie Sie. Gestatten Sie, darf ich Ihnen sagen, was Ihnen fehlt? Sie brauchen den Herrn Jesus. Und Sie wissen es nicht, dass er es ist. So habe ich schon manches Gespräch angefangen und habe dabei noch nicht einmal erlebt, dass wo ich einen Einzelnen ansprach, dass ich zurückgestoßen wurde. Wenn es mehrere waren, ja, weil die Menschen so feig sind, ihre innere Not zu bekennen. Deshalb spreche ich auch lieber einen Einzelnen an. Hat der Herr Jesus auch sehr oft gemacht. Einen einzelnen Sünder angesprochen, statt viele auf einmal. Zu Hunderten oder Tausenden reden ist kein Kunststück. Aber einem Einzelnen liebend, lösend ins Herz hineinreden, das ist etwas Wunderbares. Ja. Das ist also der dritte Bericht, das All ist geschaffen, hinein in ihn. Das heißt allem, dort oben den Sternen und dort unten den Gräbern und den zitternden Blumen am Waldesrand, die weit wandernden Wolken und das brausende Meer. Alles ist erfüllt, von einer Sehnsucht hinein in ihn, den Christus. Nur wissen wir es nicht. Woher sollen Sie es auch wissen? Das müssen wir Ihnen sagen. Das habe ich schon manchem Tier gesagt. Ich habe manchem Tier die Botschaft vom tausendjährigen Reich gesagt. Ich könnte euch Dinge erzählen, da würdet ihr staunen. Glaubt ihr, der Franz von Assisi sei ein Narr, ein Schwärmer, ein Fantast gewesen? Glaubt das ja nicht. Das hat er oft und wunderbar erlebt. So das nur nebenbei. Meine Freunde, ich habe zu diesen drei Schöpfungsberichten noch eine kleine Begleiterscheinung zu melden, die von großer Bedeutung ist, weil ja alles Einstmalige wiederkehrt in erhöhtem, verklärtem Glanze. Weil alles das war, was war, wieder sein wird. Nur wunderbarer und gewaltiger. Weil alles Ende nichts anderes ist als vervielfachter und geläuterter Anfang. Weil das, was sein wird, unendlich schöner sein wird als das, was war. Das ist Gottes Wort, was ich eben gesagt habe. Ich habe eben einige Stellen aus dem Prediger und den Sprüchen zusammengefasst. Und deshalb ist die Begleiterscheinung, die ich jetzt nenne, von einer ungeheuren Bedeutung. Ich lese dazu Hiob 38. Bitte. Ihr wisst ja alle auswendig, was da steht. Ich will es aber trotzdem vorlesen. Oder habt ihr keine Ahnung, was da steht? Ich hoffe doch. Hiob 38. Da heißt es, der Herr antwortete Hiob aus dem Sturme. Das ist ein Kapitel von woher Gott antwortet. Aus dem Sturm, aus dem Dornbusch, aus der Höhe, aus dem Heiligtum und so weiter. Das ist etwas Wunderbares, von woher Gott redet. Das ist eine Bibelstunde für sich. Ich deute sie nur an, dass ihr eine Ahnung bekommt. Welch ein Gefühl des, was wir haben, was da alles drinsteht. In der unerschöpflichen und unerforschlichen Reichtum, in der Herrlichkeit seines Wortes, Der antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach: Wo warst du, als ich die Erde gründete? War da der Hiob schon da? Da war er noch nicht, aber er war. Er war, so wie der Bau der Villa, von dem ich vorhin sprach, in den Gedanken des Bauherrn und des Architekten war, so war dieser Hiob auch im Vorsatz keinartig in Gott. Denn das All ist aus Gott. Also muss es vorher in irgendeiner Art in Gott gewesen sein. Aber Gott hat das All zuerst hineingegossen in seinen Sohn. Und deshalb schreibt der Apostel Paulus: Aus Gott seid ihr in Christo Jesu. Und dann wurde der Sohn zu einem Vierfachen, der uns geworden ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Und dann wird dieses All vom Sohn geteilt, was die Erde und die Völker betrifft, wird es hineingegossen in Israel, der Heilsträger für die Erde und die Völker. Und was das andere gesamte Weltall betrifft, die höchsten Höhen bis hinab zu den tiefsten Tiefen, die Lichträume droben und die Finsternisräume drunten, wurde es vom Sohn hineingegossen in die Gemeinde des Körpers oder des Leibes des Christus aus den Heiden in uns, in die Ekklesia, in die Herausgerufenen. Das ist Gottes Weg und Methode, das sagt die Schrift ganz klar. Freunde, das zeigt uns den Adel und die Würde unseres Menschseins. Unerhört groß und wunderbar. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Wer hat ihren Eckstein gelegt, Vers 6b, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Wenn man so ein Wort liest, dann müsste man einmal fragen, ja, wer sind denn die Morgensterne? Und da müsste man über das Wort Morgenstern und so weiter, den Luzifer, den Lichtträger, alle Stellen der Schrift nachlesen. Das kann man machen. Das kann man machen. Wir haben 10 Jahre gearbeitet an 200 biblischen Bildern. Ich habe ein Buch gegeben von vielleicht 300 Seiten. Aber 10 Jahre habe ich gearbeitet, nicht Tag und Nacht, aber immer wieder was zusammengetragen. Ich habe gestaunt, welch ein unerhörter Segen darauf liegt. Einen Begriff, meinetwegen hier Morgenstern oder Jubeln oder Schaffen, durch die ganze Bibel hindurch zu verfolgen. Das scheint fürchterlich langweilig. Meine lieben Freunde, keine Forscherreise. Auch nicht, wenn wir in einer Rakete durch das Weltall führen. Auch nicht, wenn wir auf dem tiefsten Grunde des Meeres 14.000 Meter unter der Meeresoberfläche spazieren gingen. Ist derart interessant, ist derart aufschlussreich, als wenn wir ein Wort durch die Bibel hindurch verfolgen, der diese Wonnen des Entdeckens noch nicht gehabt hat. Bitte mach das einmal. Bestell deine illustrierten Zeitungen ab. Leg deinen Tisch beiseite und fang einmal an, deine Bibel zu lesen. Anhand einer Konkordanz. Wir werden Welten ausleuchten. Gönnen dir einmal diese tiefen und wahren Geistesfreuden. Gönnen sie dir einmal. Wo warst du, als die Morgensterne miteinander jubelten? Der Teufel ist ein gefallener Morgenstern. Und die anderen sind ungefallene Morgensterne. Und damals, als die Erde gegründet wurden, da waren die nicht wie heute gegeneinander. Denn der Satan hat ja Streit gehabt mit dem Michael. Der Satan, das waren 2 Morgensterne. Und der Michael hatte nicht gewagt, ihn zu schelten. Denn man darf keine Majestäten lästern. Und Satan ist auch in seinem gefallenen Zustand eine Majestät nach der Schrift. Satan wagte nicht, ihn zu lästern. Sie sind heute gegeneinander und haben im Himmel Bündnisse gegeneinander und gestalten die Weltpolitik. Aber damals haben sie miteinander gejubelt. Stellt euch vor, miteinander gejubelt. Alle Morgensterne und alle Bnei Elohim, das heißt alle Göttersöhne, alle Engel und Geistermächte, die haben gejaucht, als alle Morgensterne miteinander, nicht gegeneinander kämpften, sondern miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Heute jauchzen nicht alle Söhne Gottes. Die Dämonen haben eine Riesenangst. Der Teufel ist nervös, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Offenbarung 12,12. Die sind nervös. Zur Todesfristung gekommen, uns zu quälen, ehe denn es Zeit ist. Sagen heute die Dämonen, die Söhne Gottes. Und damals haben sie gejubelt. Und heute sind sie in Angst und Grauen. Und nun habe ich vorhin gesagt, das Ende einer Sache ist besser als der Anfang. Das steht geschrieben. Das ist ein Gotteswort. Das ist ein Gottesprogramm. Das ist ein Axiom. Das heißt, ein Grundsatz, der selbstverständlich ist und nicht umgestoßen werden kann. Wenn nun der Anfang war, dass alle oder dass die Morgensterne miteinander jubelten und dass alle Söhne Gottes jauchzten, wenn das am Anfang so war und wenn es nach der Schrift am Ende noch herrlicher, noch schöner sein wird, könnt ihr noch eine Steigerung von Lächeln und Lachen und Jubel und Jauchzen, wisst ihr eine Steigerung? Ich weiß keine. Wo ist mein Kollege? Wo ist der Bruder Großgottenhaus? Wo sitzt er? Da, da, ja. Weißt du eine?
Nein.
Weiß auch keine. Aber spät. Und meine Freunde, gestattet, wenn ich euch in dem Drang meines Herzens, in der tiefen Freude, die in meiner Brust glüht, schon jetzt auch in die vierte Welt hinein leuchten lasse, hineinsehen lasse und aus der Welt in euer Herz hinein leuchten lasse. Das Ende wird doch schöner und herrlicher sein, denn alles Ende ist größer, leuchtender und beglückender als der Anfang. Und das war der Anfang. Der Anfang war das Jauchzen und Jubeln aller Söhne Gottes in der Morgensterne. Und das Ende noch viel schöner. So, kannst du jetzt glauben, vorstellen kannst du dir es doch nicht. Zu groß und wunderbar. Diese Begleiterscheinung der ersten Originalschöpfung wollte ich noch genannt haben und komme damit zu meiner zweiten Welt. Das war die erste Welt. Das war die erste Welt. Und nun die zweite. Ich lese den Bericht über die Entstehung der zweiten Welt in 1. Mose 1,2, in Jeremias 4, in Jesajas 34, und in Hiob und Psalmstellen, wenn die Zeit reicht, ich muss während auf die Uhr gucken, weil das Gebiet so groß und wunderbar ist und weil hier die Uhrzeichen so schnell rumrennen. Also ich lese 1. Mose 1, Vers 2. Da steht: Und früher habe ich gedacht, das ist immer dumm mit der Bibel. Da fangen ganze Kapitel und ganze Bücher, die fangen an mit dem Wort und. Wenn was bei mir ein Schüler oder eine Schülerin gemacht hätte, jeden Satz mit und angefangen, dann hätte ich gesagt, hör mal, das ist ja schrecklich. Und die Bibel macht es so. Haben wir eine Ahnung? Das Wörtchen und ist mir im Lauf der letzten 10, 12 Jahre zu einem der wunderbarsten Worte der Schrift geworden. Denn das Wörtchen und, oder wa im Hebräischen oder kai im Griechischen, bedeutet nicht nur ein kopulatives Verbinden, dass man zwei Dinge nebeneinander stellt, meine Bibel und meine Uhr. Ja, stehen nebeneinander, haben gar nichts miteinander zu tun, aber stehen nebeneinander. Sondern das Wort und bedeutet demzufolge, darum, aus diesen Gründen oder zu jenem Zweck. Und als ich das einmal einsah, da las ich das Wörtchen und immer mit einer inneren gespannten Erwartung und habe wunderbare innere Zusammenhänge gesehen von einer Größe und Weite und Schönheit, wie ich das nie für möglich gehalten hätte, als das Wörtchen und. Das soll man gar nicht glauben, aber es ist wirklich so. Ich könnte dafür jetzt Beispiele geben, aber das führt ja viel zu weit. Das kann man in einem Bibelkurs, wenn man 14 Tage Zeit hat, aber nicht, wenn man eine Stunde reden darf. Demzufolge, oder darauf, oder es ergab sich, dass die Erde wurde. Ihr werdet sagen, ja, in meiner Bibel steht wahr. Ja, das Wort, was hier steht, kann heißen, sie war als Zustand oder sie ward oder wurde als Ergebnis gewisser Vorgänge. Und aus biblischen Gründen muss übersetzt werden, wurde, denn es steht geschrieben nicht. Und ich will erst den Vers fertig lesen, den halben Vers. Die Erde war Tohu wa Bohu, das heißt Wüste und Leer. Sie wurde durcheinander geschleudert und sie wurde von jeglichem Leben entleert. Aus, kein Leben mehr da. Und nun steht geschrieben, Gott hat die Erde nicht als Tohu wa Bohu erschaffen. Steht ganz deutlich drin, in Jesaja 45, ihr kennt die Stelle. Daraus geht zweifellos hervor, dass die Erde Tohu wa Bohu geworden ist. Und hier kommt der Urfall, die Entstehung des Satans aus einem Lichtengel. Denn Paulus schreibt in 1. Timotheus 3, kein Neuling, kein Neubekehrter, das soll eine Rolle spielen in der Gemeinde. Sonst bläht er sich auf, bildet sich was ein, ist stolz und hochmütig und verfällt dem Gericht, genau wie der Satan. Dass er nicht wie der Satan dem Gericht verfalle. Also ist die gefallene Welt, wie sie damals wurde und wie sie es heute noch im Prinzip ist, wenn auch in dieses Tohu wa Bohu viel Verheißungslicht und Erlösungskräfte hineingefallen sind, wie wir gleich sehen werden, ist die Welt so geworden. Aber ich will dazu noch das eine oder andere Wort lesen. Ich lese um dieses wunderbare Wort Tohu wa Bohu. Das heißt, Verwüstetes und Entleertes. Will ich euch wenigstens noch zwei Stellen lesen. Zuerst Jeremia 4, Vers 23 bis 26. Jeremia 4, 23 bis 26. Die Worte, die ich jetzt lese, enthalten entweder das Wort Tohu oder das Wort Bohu oder die Zusammensetzung Tohu wa Bohu. Das wa ist ein verstärktes W, ein verstärktes Und. Das nur nebenbei. Jeremia 4, 23 bis 26. Ich schaue die Erde an und siehe, sie ist Tohu wa Bohu. Ist wüst und leer. Und den Himmel, und das Licht ist nicht da. Ich schaue die Berge an und siehe, sie beben und alle Hügel schwanken. Ich schaue und siehe, kein Mensch ist da. Alle Vögel des Himmels sind entflohen. Ich schaue und siehe, der Karmel ist eine Wüste und alle seine Städte sind niedergerissen vor dem Herrn, vor der Glut seines Zornes. Wir sehen also, dass die Glut des Zornes Gottes die Ursache war, dass der Karmel, dieses wunderschöne Gebirge, und dass die Städte Israels zerstört und zerbrochen und entleert sind. Also ist das Tohu wa Bohu nach diesem Vers ein Ergebnis des Zornes Gottes über eine ungehorsame Schöpfung. Ich lese dazu noch ein Wort, damit ihr seht, das ist wirklich so, denn jede Wahrheit muss durch zwei oder drei Zeugen bestätigt sein. Jesaja 34, Vers 11. Da ist Folgendes gesagt. Pelikan und Igel nehmen es in Besitz. Das Land des Herrn, das einmal ein Paradies war, beziehungsweise eine Land, darin Milch und Honig floss. Pelikan und Igel nehmen es in Besitz und Eule und Rabe wohnen darin. Zwei unreine Vögel, symbolische Abbilder satanischer Mächte. Das muss man wissen. Wir müssen von der Symbolik, von der Bildsprache der Bibel etwas verstehen, weil wir sonst gar keine Ahnung haben. Ohne die Bildsprache der Bibel wäre dieses Buch eines der langweiligsten Bücher, das es gibt. Ja, deshalb sind die meisten Frommen froh, wenn sie ihr Kapitel runtergelesen haben. Verstanden haben sie es ja doch nicht. Aber sie haben es gelesen und haben einigermaßen jetzt das Gefühl, ich habe meine religiöse Pflicht erfüllt. Und das ist besser, als wenn sie gar nicht gelesen hätten. Bitte, ich schmähe das nicht. Und er zieht darüber die Messschnur des Tohu und das Senkblei des Bohu. Das Tohu ist die Messschnur oder das Webopfer. Es gab Opfer, die wurden vor Gott hin und her gewebt. Hin und her, wie ein Weberschifflein, wurden die dargebracht. Der Jude macht ja gerne auch beim Beten, macht ja gerne solche Verbeugungen und so weiter. Das ist keine Dummheit, das hat einen tiefen Sinn. Das ist eine Nachbildung oder eine Darstellung des Webopfers. Und dann gab es ein Opfer, das wurde in die Höhe gehoben und wieder gefängt und wieder gehoben. Das war das Hebopfer. Und hier ist nun geredet von dem Tohu, der Netzschnur, die Netzschnur steht waagrecht und das Senkblei geht senkrecht. Und diese beiden, der Waagrecht, das Waagrechte und der Senkrechte, bilden das Kreuz. So ist in dem Webopfer und in dem Hebopfer, Tohu, Wabohu, schon das Kreuz vorgeschattet für den, der nur ein wenig von der Bildsprache, von dem Offenbarungscharakter der Bibel versteht. Nur das nur so am Rande, so nebenbei. Dankeschön, Bruder. Meine Edlen sind keine da und so weiter und so weiter. Ich wollte euch hier nur zeigen, hier ist auch das Tohu Wabohu, das Ergebnis eines Gerichtes. Dämonen sind in das Land gekommen, das einmal ein Eden, ein Wonnegarten war. Und Gott hilft, bringt nun das die Messschnur und bringt das Senkblei. Dieses Tohu Wabohu war ein schrecklicher Zustand. Bei diesem Tohu Wabohu, da sind unter anderem die Wasser ausgebrochen. Und zwar gibt es Wasser in den Himmeln und gibt es Wasser auf der Erde. Die Wasser auf der Erde oder in der Erde, die Quellen der Tiefe, sind ein Abbild für die Völker, die auf der Erde wohnen. Und die Wasser in den Himmeln sind ein Vorbild für die Engel und Geisterreiche. Die Wasser, die du sahest, wo die Hure sitzt, sind Nationen und Sprachen und Stämme und Völker, die Wasser. Und ihr wisst ja, dass bei der Neuordnung, an die wir jetzt gleich kommen werden, dass da die Wasser oben und die Wasser unten geschieden würden. Dass da zwischen die Geisterwelt und die Menschenwelt, dass da eine Trennung gezogen wurde. Und das ist von tiefer Bedeutung. Wenn der Mensch will diesen eisernen Vorhang durchstoßen, durch Zauberei und Dämonie. Und was ist dann? Daraus wird die Besessenheit und so weiter, die Geisteskrankheiten, das wissen wir ja aus der Medizin. Ich lese vielleicht noch einige wenige Stellen, obwohl dieses eines der interessantesten Kapitel der Schrift ist, weil, wie ich vorhin schon andeutete, die Ausgrabungen und die Versteinerungen und die langen, langen Zeitalter, die Wissenschaftler natürlich stark übertreiben. Wir reden von Millionen und Milliarden von Jahren. Dann kommt da 24 Nullen gar nicht drauf an, den Herrn. Geht ja nicht aus Ihrer Tasche. Ja. Ich will euch nur mal zeigen, wie Gott die ad absurdum führt. An einem Beweis. Das weiß ich von Fachwissenschaftlern. Das Neueste ist Licht zwischen Amerika und Russland. Wer am meisten da oben rumfunkieren kann in den Himmel. Übrigens kommt man weiter nicht als bis zur sogenannten Feste, weil alle Bahnen elliptisch sind. Alle Bahnen elliptisch. Da kann man schießen, soweit man will. Einmal wird eine Ellipse aus der Bahn und verkehren die Geschosse wieder zurück. Aber in die Überhimmel, in die Eb-Uranois, da kommen die nicht hinein, diese Herrschaften. Ja. Das Neues ist nicht der Gang in die Höhe. Der in die Himmel gestiegen ist, ist der gleiche, der auch in die Tiefen gestiegen ist, bis die untersten Örter der Erde. Heute ist der Konkurrenzkampf zwischen Russland und Amerika der, wer kann am tiefsten runter. Und zwar haben sich beide das Ziel gesetzt, ich weiß nicht, ob ihr davon gelesen habt, dass man in den Erdmittelpunkt gelangen will durch Bohrungen. Und nun hat man berechnet, dass die Schwebestoffe im Meer da schweben ganz feine Stoffe, Staubstoffe des Wassers, wenn ich so nennen darf, Reste von Lebewesen, von Pflanzen und Tieren, die schweben ganz dünn, mikroskopisch, ganz klein. Die schweben da und setzen sich langsam ab. Und da hat man berechnet, diese Schwebestoffe, die, weil ja die Erde zigtausende von Jahren, Millionen Jahre alt ist, die müssen mindestens Kilometer dick sein, diese Schlammschichten, die ganz unten sitzen, hat man berechnet. Die müssen hunderte oder tausende von Meter dick sein. Aber die kann man ja mit den modernen Geräten leicht durchbohren.
Da haben die gesagt, wenn wir bohren nach dem Mittelpunkt der Erde, da bohren wir nicht von der Oberfläche an, sondern da gehen wir ans Meer, wo es am tiefsten ist, da unten hin, wo die Sünden versenkt sind und wo die Gottlosen versenkt werden, die den Jungen ein Ärgernis bereiten, das Meer, wo es am tiefsten ist und wo Gott unsere Sünden hingeworfen hat, da wollen wir hin, die Kerle. Also, wir bohren vom tiefsten Punkt des Meeres, das ist im stillen Ozean etwa, das sind Teile, Gegenden, die sind 13, 14 Kilometer tief. Also die Tiefen des Meeres sind größer als die Berge, ja, hoch sind. Und nun sind sie darunter und da haben sie zu ihrem Erstaunen gemerkt, diese Schlammschicht, die sie mehrmals an- und durchgebohrt haben, die ist ja nur 2 bis 3 Meter dick. Die ist ja gar nicht 200 oder 2000 Meter dick. 2 bis 3 Meter stärker ist diese Schlammschicht von den Senkstoffen, den ganz feinen Senkstoffen nicht. Und waren baff erstaunt. Sowohl die Russen als auch die Amerikaner. Und haben gesagt, ja, da könnte also die Erde, wie sie jetzt ist, die Sache, wie sie jetzt ist, nicht wie sie bei der Urschöpfung war, sondern wie sie jetzt ist, die könnte ja gar nicht so alt sein. Da müsste ja das, was in der Bibel steht, beinahe stimmen. Wäre schrecklich, wenn das stimmte, was in der Bibel steht, bezüglich der Erde. Da würde das auch stimmen, was Gott da bezüglich ihrer Sünde und des Gerichtes und ihrer Zukunft, da müsste das, könnte das ja eventuell auch stimmen. Das wäre schrecklich, wäre grauenhaft. Ja. Aber nein, man hat ja nach Kodika genug. Russland verbreitet zurzeit eine Goldmünze. Goldmünze. Und darauf ist gedruckt, nicht in Russisch, auch nicht in Englisch, sondern in Lateinisch. Pax et Securitas. Das heißt auf Deutsch, die Lateiner, Friede und Sicherheit ist auf dieser Goldmünze gedruckt, die verbreitet wird. So als Geschenke geben sich so diese hohen Herren, die Bonzen und Tyrannen und so weiter. Pax et Securitas. Und die Schrift sagt, wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann kommt das Verderben und sie werden nicht entfliehen. Sie prägen es in Gold, Friede und Sicherheit. Auch mit einer der ungezählten Beweise, dass das Ende nahe ist, dass Jesus bald kommt, dass Israel bald errettet wird. Dass er durch die Drangsal ins messianische Königreich eingeht. Zeit ist nah. Ich habe kürzlich ein erschütterndes, herzbewegendes Erlebnis gehabt. Pastor Hansen von Haifa, ein norwegischer Pfarrer, der für Israel sich Gott zur Verfügung gestellt hat und dort ein Seemannsheim hat und wunderbare Erlebnisse hat. Ist er hier nicht bekannt? Hansen Haifa. Doch. Ich kenne ihn von Zürich her. Da war er einmal in einer meiner Versammlungen und jetzt waren wir beisammen auf der langen Steinbacher Höhe, wo ein schönes, christliches, großes Heim entsteht für das Evangelium, für das freie, volle Evangelium ohne Rücksicht auf Organisationen und Lehrmeinungen. Ja, da war er vor wenigen, 2, 3 Wochen. Und da hielt er einen vielen Vortrag über das heutige Israel. Das sind 2 Bilder. Die haben mich ergriffen und nicht mehr losgelassen. Die lassen mich mein Lebtag nicht mehr los, bis der Herr kommt. Und dann sehe ich es erfüllt. Da sah man einen alten, zerfallenen Kirchturm und darauf wuchs ein Feigenbaum. Das ist eine Bitte. Und die Schrift sagt, wenn der Feigenbaum, das ist ein Bild für Israel, und die anderen Bäume, das sind die anderen Völker. Wenn der Feigenbaum ausschlägt, dann merkt ihr, dass das Ende nahe ist. Das heißt, wenn Israel wieder ein Volk wird und in sein Land zurückkehrt, wenn Israel eine Nation ist wie die anderen Nationen und Heer hat und Luftflotte und so weiter und anerkannt wird und seine Gesandten wegschickt und Bündnisse schließt und wirtschaftlich sich einschaltet, wenn das geschieht, dann ist das Ende nahe. Ist das geschehen? Seit 1948, seit 12 Jahren, solange wie Hitler regiert hat, wie sein tausendjähriges Reich gedauert hat, so lange existiert jetzt schon Israel. Und wenn der Feigenbaum ausschlägt, dann ist die Zeit nahe. Und dieses Geschlecht, das dann lebt, wenn Israel ein Volk geworden ist, also die Juden, die seit 1948 geboren sind in Israel, dieses Geschlecht wird nicht mehr gehen, bis dieses alles, was in Matthäus 24 steht, geschehen ist. Und das sind die Entrückung für die Gemeinde, zweitens die Drangsalzeit, zweimal dreieinhalb Jahre, und drittens die Errichtung des tausendjährigen, messianischen Königreichs Jesu Christi. Das wird geschehen, und die leben, die Kinder, die geboren sind von 1948 ab, die werden nicht vergehen. Sie werden als eine Generation leben. Nun rechnet man eine Generation mit 33 Jahren, weil etwa ein Mann, eine Frau mit 33 Jahren bereits Vater und Mutter sind und eine nächste Generation gezeugt haben. Sodass, wenn Großvater, Mutter und Kind beisammen sind, das sind etwa zusammen rund 100 Jahre. Und da rechnet man eine Generation 33 Jahre. Das bedeutet nicht, dass das Durchschnittsalter der Menschen sei. Das ist ja ungeheuer gestiegen. Aber gemessen an den Verkehrsunfällen ist das Durchschnittsalter wieder gesunken. Das wissen auch die wenigsten. Was wir durch die Hygiene und die Heilkunde bei den Geburten, dass die Mütter nicht mehr so oft sterben an Kindbettfieber und dass die Kinder nicht mehr so oft sterben bei der Geburt. Was wir da gewonnen haben und was wir gewonnen haben, dadurch, dass die Menschen jetzt einigermaßen vernünftig leben, die meisten, die trinken ja kein Alkohol, rauchen keine Zigaretten und geben sich nicht der Hurerei hin, sondern führen ja ein gesundes, reines, glückliches, von allen Sünden und Giften erlöstes Leben, die meisten, nicht wahr? Ja, ist das nicht so bei euch im Rheinland? Nicht. Ich sage, was auf der einen Seite gewonnen wurde, geht auf der anderen Seite durch die Verkehrstoten wieder verloren. Das ist auch eine ganz ernste Sache. Aber davon will ich nicht reden. Ich will das sagen. Diese Generation, und ich sah das in dem Farbfilm, und das ist das zweite Bild, sah ich jüdische Kinder vom Kleinen, vom Baby bis zu 12, 13, 14, 15-jährigen Jugendlichen, die haben da gespielt, die haben gearbeitet und haben da Landwirtschaft gehabt und gearbeitet als Bauer mit einer Freude. Das war köstlich. Hätte man nie geglaubt, man sagt, der Jude, das ist ein Faulenzer, der will hier auf dem Land arbeiten. Gar nicht wahr, man hat ihn ja dazu gemacht durch unsere Gesetze. Aber diese Frage will ich nicht anschneiden. Ich sah die Judenkinder. Und nun sagte unser, mein Freund und Bruder Arthur Muhl, der auch da war, in einem kurzen Schlusswort, als ich die Kinder da spielen sah und an den Feigenbaum dachte, da kamen mir die Tränen in die Augen. Da war mein Herz bewegt, erregt in heiliger Freude. Und sagte ich mir, die Kinder, die hier spielen, die mich jetzt anlächeln, die mir jetzt zuwinken, diese Judenkinder erleben das, was Matthäus 24 sagt. Sie erleben die Endzeit. Und deshalb sind die Leute, die behaupten, ja, Jesus hat gesagt, diese Generation, und habe seine Generation gemeint. Das stimmt ja gar nicht. Sondern die Generation, wenn der Feigenbaum ausschlägt, die Generation, wenn Israel wieder Volk und Land ist, die wird nicht vergehen. Ein ganz bedeutender Mann, der als die Spitze alles Christentums gepriesen wird, ich möchte nicht seinen Namen nennen, der hat geschrieben, ich habe das gelesen mit eigenen Augen, Jesus von Nazareth hat sich in seinen Prophezeiungen geirrt, deshalb kann er nicht Gottes Sohn sein. Ganz großer Mann, der bewundert und beinahe angebetet wird. Meine Freunde, hier müssen wir biblisch denken lernen. Hier müssen wir in den Normen und in den Grenzen und Fragen der Schrift stehen. Sonst werden wir umgeworfen durch die Dinge der Welt. Also noch einmal. Es ist so, dass wir dem Ende sehr, sehr nahe sind und dass wir wissen, dass die Mächte, die einmal sich wieder Gott erhoben und tobten und wüteten, dass sie bald erledigt sein müssen. Und die Unruhe, die jetzt herrscht, ist ein Beweis, die Nervosität in der Geisterwelt, dass die Zeit sehr nahe ist. Aber ich will zurückkehren und will noch etwas sagen über das Tohuwabohu. Diese Wasser von der Erde, denen sprach Gott, halt! Bis hierher und nicht weiter. Hier soll sich legen der Trotz deiner Wellen. Da sehen wir etwas von dem Tohuwabohu. Aber es ist schade, ich darf nicht darauf eingehen, sonst werde ich nicht fertig. Lest nach, was in Hiob 26, in Hiob 38, im Psalm 104 geschrieben steht und anderen Stellen, wo wir etwas sehen von dem Hereinbrechen der Finsternis in glänzende, herrliche, jubelnde, jauchzende Originalschöpfung und sie zu einem hasserfüllten Finsterniskaos machte. Übrigens entspricht das griechische Chaos etwa dem hebräischen Tohuwabohu. Aber ich muss weitergehen, ich komme zur dritten Welt. Das ist die kosmische Welt, in der stehen wir jetzt. Stellt euch Folgendes vor, da hat jemand eine wunderschöne große Villa. Die wird im Krieg bombardiert, die wird mit Feuer und Schwefel und Phosphor übergossen. Sie wird nicht nur zerrissen von den Granaten, sondern durch das Phosphor brennt alles aus. Die ist Tohuwabohu. Da ist das Unterste zu oberst und kein Leben, da lebt keine Maus und keine Laus mehr in diesen durchglühten Trümmern bei dieser hohen Temperatur. Ja, lebt nicht mehr. Das ist Tohuwabohu im Sinne der Schrift. Und nun kommt der Besitzer der Villa und sieht diese Trümmer. Was macht er? Der fängt an, hält die Ärmel hoch und macht genau das, was Gott gemacht hat. Gott schied das Licht und der Finsternis. Die Wasser oben, die Wasser unten. Das Meer, das Land. Gott schied, Gott hat sortiert. Und so macht er es auch. Was noch an Steinen, an, wir sagen Backsteine, ihr sagt wohl Ziegelsteine, und an Holzresten und an Metallteilen irgendwie draufweisen. Das legt er auf die eine Seite und den Schwamm und auf die andere Seite und macht einigermaßen Ordnung und richtet sich einen Raum her und richtet den einigermaßen so her, dass man den wohnen kann. Ich habe zum Beispiel einmal bei meinem Freund Dr. Leitner, ihr werdet den gekannt haben, der hat damals den Kagawa geflogen und gedolmetscht. Der war damals in Hamburg, ist in einem College in Amerika. Bei dem war ich 46 in Hamburg und da hat er seine Kirche wieder aufgebaut, in Barbeck, aber er wohnte in einem Keller unterhalb der Kirche. Abends klappten wir eine Tür hoch in der Kirche und stiegen die Treppen hinab und wohnten da alle im Keller, er, seine Frau und seine Kinder und ich. Das war ein Kosmos. Und da war es da unten, war es erträglich, da hat er Licht runtergelegt, und hat Entlüftung gesorgt und da wurde gekocht und wurde eine Wasserleitung runtergelegt. Und das hat dann, sagen wir, um beim Bitte zu bleiben, dieser Besitzer der Villa aufgetan, hat einigermaßen das sich so hergerichtet, ein paar Blumen vielleicht auch hergestellt und ein Gärtchen und so weiter, eine Zwischenlösung geschaffen zwischen einem wüsten, unbewohnbaren Durcheinander und einer menschenwürdigen Behausung. Und das ist Kosmos. Das müsst ihr verstehen. Ich habe in vielen solcher Wohnungen gleich nach dem Krieg gewohnt. Und da waren die Leute manchmal sehr stolz. Ich weiß eben einen, ein Bürgermeister, der wohnte in seiner Waschküche. Das war der einzige Raum. Da wurde geschlafen und gekocht und gegessen und so weiter. Und dann hatte er Blumen dastehen und war ganz stolz auf die Blumen. Das ist wunderschön. An einer Ecke regnet es rein, aber sonst ist es wunderschön. Er war stolz auf seine Wohnung und war glücklich. Das ist ein Bild für das, was die Schrift versteht unter Kosmos. Kosmos heißt das aus Trümmern der Zerstörung. Geordnete, Gott schied, Gott schied, Gott schied und hat mal da aufgeräumt werden. Und das Wiederhergestellte und Geschmückte. Deshalb heißt Kosmos sowohl Ordnung als auch Schmuck. Wir werden sagen, diese zwei Begriffe, die decken sich ja gar nicht. Das ist im Hebräischen oft so, dass ein hebräisches Wort etwas bedeutet, was oder so, dass die beiden Bedeutungen total entgegengesetzt sind. Aber das nur am Rande, das nur nebenbei. Das sind aber feine Schlüssel, um die Bibel zu verstehen. Das ist der Kosmos. Die Welt, in der wir leben, ist nicht mehr Tohuwabohu. Nicht mehr nur Finsternis, ist nicht mehr nur Durcheinander, sondern sie ist schon geordnet und geschmückt. Und auf der Welt gibt es manche schöne, manche gute, Wenn man, wer auf der Weltausstellung in Brüssel war, hat man gestaunt, was es da alles gibt. Was alles. Ich hatte gerade einen Bibelkurs in Holland und da sind wir herübergefahren, die ganze Gesellschaft, nach Brüssel und haben uns die Weltanschauung angeguckt. Warum denn nicht? Alles ist euer. Warum denn nicht? Ja, meine Freunde, also noch einmal, der jetzige Kosmos, in dem wir leben, der begann mit dem sogenannten Schöpfungsbericht. Der Schöpfungsbericht war ja kein Schöpfungsbericht, sondern ein Wiederherstellungsbericht aus der verrotteten und zerstörten Material und eine Zwischenlösung und keine Endlösung. Deshalb sagte ich vorhin, die Welt, die sie jetzt sieht, ist ein Zwischenspiel. Ist ein Nachspiel des Tohuwabohu, aber ein Zwischenspiel zwischen dem, was kommt, und ein Vorspiel, ein kleines, armes Angeld der Herrlichkeit. Und wenn wir das gefasst haben, seitdem ich das weiß, die Welt ist nicht mehr Tohuwabohu, noch Raum, völlig unbewohnbar, entleert von allem Leben. Aber sie ist noch nicht das, was sie einmal war, wo alle Morgensterne jubelten und jauchzten. Beziehungsweise noch größer und schöner sein wird, als das, was war. Das ist sie noch nicht. Aber das wird sie einmal. Das wird sie einmal, denn Gott hat geschworen und er kann nicht lügen. Er kann nicht lügen. Sein Wort bleibt bestehen. Mögen Himmel und Erde verbrennen, und die werden verbrennen. Aber dann kommt eine neue Erde. Denn der erste Untergang war durch Wasser. Viele meinen, das wäre die Sintflut. Das heißt, die erste Hölle ist durch Wasser untergegangen. War nicht die Sintflut. Die Sintflut war ein kleines Nachspiel. Der Untergang durch Wasser war das erste, denn über den Verwesungswassern, über den Angesicht des Abgrundes, da brütete der Heilige Geist. Lesen wir dann im zweiten Vers. Aber darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Ich will die vier Linien durchziehen. Wenn wir erfasst haben, was die Welt einmal sein wird und dass dieses Zwischenspiel rasch vorbei ist und dass in diesem Zwischenspiel etwas Unerhörtes geschieht, in diesem Kosmos, da wird der zukünftige Weltenherrscher gebildet. Und dieser zukünftige Weltenherrscher ist der Christus aus Haut und Gliedern. Das Haus ist vollendet, ist erklärt zu Rechten des Vaters. Und die Glieder, die sind jetzt in der Zubereitung. Und du und ich, wir gehören dazu. Das ist der Weltenerneuerer, das ist der Weltenneuzeuger, das ist der Weltenkerik, der Weltenherold, der Weltenerlöser. Und er wird jetzt gebildet in diesem Kosmischen. Und dann kommt die Vollendung. Und alle Verheißungen werden ausgeführt durch uns. Haben wir gestern Abend im kleinen Kreis gesehen. Meine Freunde, diese kosmische Schöpfung, ein Zwischenspiel. Die Welt ist nicht nur Finsternis, ist nicht nur Ekel und Grauen und Schande und so weiter. Wenn wir das sagen, dann sagen die anderen, ihr Frommen, ihr seid Miesmacher. Ihr seid Narren, habt ihr noch nie einen Sonnenaufgang gesehen? Habt ihr noch nie die Hände jauchzend in die Luft geworfen, als ihr zum ersten Mal die eisbedeckten Berge der Schweiz meinetwegen im Abendrot gesehen habt? Oder habt ihr noch nie, als ihr zum ersten Mal das Meer gesehen habt, ausgerufen, Thalassa, Thalassa, seid ihr gegrüßet, wem das Meer wie einst die Griechen? Habt ihr das nicht getan? Habt ihr noch nicht gestaunt, wenn ihr einmal ein Wassertröpflein durch die Lupe oder durch das Mikroskop betrachtetet? Habt ihr nicht gestaunt bei dem Wunder eines Schmetterlingsflügels und so weiter? Ihr Frommen, weil bei einer Blüte, was ist das, was Köstliches? Doch, haben wir. Aber ich freue mich auch und mein Herz jubiliert über allem Schönen und Guten und Großen. Ich höre auch gern Musik. Ich habe Musik so gern gehört, dass mein Radiokasten das gegeben hat. So gern habe ich das gehört. Ja, doch. Ich habe mein Herz und meine Liebe, die gehört dem Herrn allein. Meine Freunde, wenn schon der Schemel seiner Füße, das ist die Erde ist der Schemel seiner Füße, wenn schon ein solcher Schein, ein solcher Glanz ist am Schemel seiner Füße, am gestirnten Himmel und im rauschenden Wald und in den wandernden Wolken und in dem frühen Sonnenschein und in den Wundern der Geschöpfe oder nur in den Wundern meinetwegen seiner Hände, was ist das für ein vollkommenes und wunderbares Werkzeug? Was kann man damit alles tun? Da kann man Violin spielen, damit kann man segnen, damit kann man beten, damit kann man etwas formen und so weiter. Und damit kann man fluchen und drohen. Was sind das für verantwortungsvolle Werkzeuge? Deshalb sollen wir reine Hände zum Himmel heben. Oh, Brüder, Brüder, was sind das für Dinge? Ich sage, wenn schon diese Schöpfung von der Großwelt bis zur Kleinwelt über den Wunderbau unseres Körpers, wenn schon die so schön sind, wie wird das die neue vollendete Schöpfung sein? So sehen wir Gläubigen die Schöpfung als ein Angeld, als eine kleine Anzahlung der kommenden Herrlichkeit. Aber diese Schöpfung ist, wie ich sagte, in einem Zwischenzustand. In einem Zwischenzustand. Während die Urschöpfung zeigt, ein Abbild ist, wie der Adam war vor seinem Fall. In der Urschöpfung hat ja der Adam noch nicht gelebt. Aber die Urschöpfung ist ein Bild für den Adam vor seinem Fall. Da hat zum Beispiel Gott ihm gesagt, er soll herrschen über die Vögel des Himmels und soll herrschen über die Fische des Meeres. Ja, liebe Zeit, wie soll er denn das machen? Die alten Kirchenväter glaubten, und ich bin dumm genug, das auch zu glauben, dass der ungefallene Adam, als er noch die weibliche Hälfte, das Wort Rippe und Hälfte, ist im Hebräischen das Gleiche, in sich trug, dass er die Fähigkeit hatte, sich zu erheben zu den Vögeln des Himmels. Dass er die Fähigkeit hatte, sich mit den Gezieren der Tiefe zu tummeln und mit ihnen zu spielen. Ja, ein klein wenig davon geht aus manchen Schilderungen der Bibel hervor, von dem sprechenden Esel des Bileam, oder wenn Gott sagt, alles Getier des Feldes wird sich preisen und alle Bäume werden in die Hände klatschen und jubeln und jauchzen. Das ist kein Blödsinn, das ist keine orientalische Übertreibung, das ist Gottes Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber jedes Jota, jedes Häkchen, jedes I wird erfüllt werden, wird erfüllt werden. Meine Freunde, glaubt doch das. Ich sage noch einmal, und wir sehen in der Urschöpfung den Adam vor dem Fall. Und wir sehen in dem Tohuwabohu den Adam in dem Fall. Und wir sehen in der kosmischen Schöpfung, jetzt wie sie ist, den erretteten Menschen, der den Geist Gottes und Christus in sich trägt. Aber nach Leib und Seele noch den kosmischen Gesetzen untersteht. Und wir sehen, wenn ich das mal vorgreifen darf, mit der vollendeten, verklärten Welt, den Menschen nach seiner Vollendung. Wenn keine Schwachheit, kein Geschrei, keine Trauer, keine Tränen, keine Krankheit, keine Not, keine Angst, keine Furcht, keine Lebens- und Todesgefahr nicht mehr sein wird, so sehen wir in diesen vier Welten zugleich die vier Daseinszustände des Menschen. Parallel. Aber das ist nur eine Parallele. Ich könnte euch noch sechs andere geben. Aber das führt zu weit. Ich will mein Thema durchführen und sage, von der dritten Schöpfung, von der kosmischen Schöpfung, dass diese Schöpfung wohl dem Gericht verfallen ist. Dass alles verbrennen wird. Auch dieser Saal wird einmal brennen zusammenstürzen. Denn Gott hat zwei Vernichtungsmittel. Erstens das Wasser, zweitens das Feuer. Die vergangene Schöpfung, die Urschöpfung, die jauchzende, jubelnde Urschöpfung, ist durch das erste Vernichtungsmittel, das Wasser, zugrunde gegangen. Und über den dunklen Fluten trödete der Geist Gottes und dann kam die Zwischenlösung. Diese Schöpfung wird verbrennen. Himmel und Erde werden vergehen und verbrennen. Bleibt nichts übrig. Aber wir wissen ja schon aus der Wissenschaft, dass wenn etwas verbrennt, ein Stück Papier, dass dann die Wärme, die dadurch entsteht, das bisschen Asche, das übrig bleibt von der Zeitung, die wir verbrennen, dass das unzerstörbar ist und in irgendeinem Zustand als Materie oder als Temperatur oder als irgendetwas weiterlebt. Wissen wir ja. Die Unzerstörbarkeit dessen, was ist. Und deshalb ist das Verbrennen nicht ein Zerstören, ein Vernichten, sondern eine Umwandlung mit neuen Fähigkeiten. Zerschmettere deine Feinde, oh Gott! Zerstöre sie! Vernichte sie, auf dass sie nicht mehr feien! Und erkennen, dass du der Herr bist. Dieses Wort kommt mehrfach in der Schrift vor. Und daraus erkennen wir, dass die sogenannte Vernichtungslehre der größte Unsinn ist. Vernichten heißt zu nichts machen. Und das Nichts ist, das hat Gott erwähnt. Um erwähnt zu werden, müssen wir erst zunichte werden. Bitte, man soll ja denn zum Glauben bekommen, als ihr gedacht habt, so, jetzt bin ich sündenfrei. Ich rauche nicht mehr, trinke nicht mehr, gehe kein Kino, tanze nicht, trinke keinen Bohnenkaffee, kein Alkohol. Ich bin so demütig und so bescheiden und so selbstlos und so edel. So, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich errettet. Ist euch so gegangen? Gegenteil, Gegenteil. Zerbrochen sind wir und Gott hat uns gezeigt, all deine Tugenden sind glänzende Laster. Du bist bei all deiner Demut ein hochmütiger armer Tropf. Du bist verfallen dem Sektus und dem Mammon. Du bist verfallen der Ichsucht und dem Geltungsbedürfnis. Du bist hochmütig, du willst der Erste sein, du willst eine Rolle spielen. Du frommer Wichtigschuhe, halt dein Maul, wer besser. Das hat uns der Geist Gottes gesagt. Und da sind wir zerbrochen und haben uns am Gott erklärt und haben das zugegeben. Und da hat Gott uns erwählt. Was nicht ist, das hat Gott erwählt. Freunde, so ist es, so ist es. Das ist der Heilsweg. Sag das den anderen. Sag das den anderen. Ach, was sind die Leute so froh, wenn man ihnen das sagt. Als ich in Berlin im Zuchthaus war bei den Lebenslänglichen, bei den Mördern, die lebenslänglichste Zuchthaus verurteilt war, habe ich mich so auf nicht ganz sauberen Wege reingeschlichen. Denn da war eine Angestellte, eine Fürsorgerin, die hat mich da reingeschmuggelt. Und dann kamen ein paar Berichterstatter von Zeitungen und alle möglichen Leute, so 5, 6, 7. Und ich bin ganz bescheiden am Schluss gegangen, Dankeschön, ganz bescheiden am Schluss gegangen und bin dann jeweils in die Zellen hineingegangen. Ja, ich war in einer ganzen Reihe von Zellen, sowohl im Gefängnis, bei den weniger schlimmen Übeltätern, als auch bei den Lebenslänglichen, bei den Braunen. Das andere war, da waren die Blauen, ja. Und habe da eine ganze Reihe von ergreifenden Unterredungen gehabt. Ich habe Tränen gesehen, Menschen haben mich gepackt und haben gesagt, ist das wahr, was sie sagen? Ist das wahr? Kann ich ein neues Leben anfangen? Kann ich einmal vor Gott so stehen, als hätte ich nie gesündigt? Ist das wirklich wahr? Sag ich, jawohl, Kamerad, das ist wahr. So wahr ich vor Ihnen stehe, ist das für Sie auch möglich. Oh, was haben Sie für eine Botschaft? Welch eine gute Botschaft. Sie haben das Wort gute Botschaft vielleicht nie in Ihrem Leben gehört. Sie haben das geprägt im Augenblick. Welch eine gute Botschaft. Meine Freunde, sowas muss man erlebt haben. Nebenbei bemerkt, heute hat man ja Angst, Gottes Maßstäbe anzulegen in der Beurteilung der Rechtsfragen. Man darf nicht mehr ein Todesurteil zu fällen, weil man fürchtet, dass die Kerle, die sagen, in 2, 3 Jahren spätestens kommen die Russen. Da kommen wir raus, die werden helfen. Da schneiden wir den anderen den Hals ab und schlitzen ihnen den Bauch auf. Da rächen wir uns an denen, die uns angezeigt und verurteilt haben. Das sagen die. Und das glauben die auch. So sind die überzeugt. So reden die untereinander. Ja, und da hat man Angst. Und der Jugend, anstatt die Prügelstrafe zu gebrauchen, denn wer seinen Sohn lieb hat, der züchtigt ihn. Da lässt man die weiter zu Gangstern und Verbrecher werden. Die Folge ist, dass man untergeht. Also ich war bei den Gefangenen und bei den Zuchthäusern. Ich war in keiner Zelle drin. Ich war morgens zwischen 9:30 und 11:30. Diese 2 Stunden war ich öfter drin, öfter. In keiner Zelle drin, wo ich nicht Folgendes fand. In jeder Zelle fließendes Wasser. Geruchloses WC. In jeder Zelle. Und da lagen die Herren auf dem Bett, rauchten ihre Zigarette und lasen die Zeitung. Hab ich gesehen, meine Augen, vielen, vielen Fällen in Berlin. Da habe ich gesagt, meine Herren, so gut ich sie es haben, möchte ich es auch mal haben. Ich muss den ganzen Tag arbeiten. Ja, das nur nebenbei, um zu zeigen, wie wir abgewichen sind von den Normen des Wortes und wie wir deshalb nichts anderes ernten können als Sturm. Wer Wind sät, muss Sturm ernten. Das nur nebenbei. Ich bin kein Schläger. Wirklich nicht. Ich habe mit meinen Schulkindern, ich hatte allerdings sehr feine, liebe Klassen in einer Realschule, 16-Jährige und 17-Jährige, hauptsächlich das 9. und 10. Schuljahr, habe nie geschlagen. Nee, hat ein Verhältnis wie ein Vater. Aber ich will davon nicht reden. Nur damit ihr nicht meint, ich wäre scharf und brutal. Im Gegenteil. Ich neige jetzt zum Gegenteil. Also, meine Freunde, was ich sagen wollte, ist, dass wir wissen, dass diese jetzige Welt, so wie sie ist, ein Zwischending ist von Grauen und Verzweiflung und Finsternis, aber gleichzeitig von dem Hereinleuchten der Liebe Gottes. Und ich habe bei diesen Männern, bei diesen Mördern Tränen gesehen und Fragen gehört. Und es war wunderbar, wie die aufgetaucht sind. Da waren feine, edle Menschen dabei. Die waren mindestens so edel wie ihr und ich unter den Mördern. Jawohl, da waren Leute dabei, die haben einmal als Choleriker bei irgendeiner Sache, die ihnen nicht passte, hat ihnen die Wut gepackt, haben sie einen totgeschlagen. Ja. Nach dem Buchstaben des Gesetzes steht darauf lebenslänglich. Und wir haben ja ihre Geschichte wirklich erzählt, wie sie wirklich war. Sie sind aufgetaucht. Die meisten haben sich selbst verurteilt und haben gesagt, jawohl, mein Leben ist futsch, aus mir wird es. Ich bin halt ein Ausgestoßener und haben sich selbst verflucht. Meine Freunde, das ist kosmisch. Das heißt Licht, Gnade, Heil, Herrlichkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, wie wir ihn haben, dass er hier unser Herz zersprengt, ist wahr. Und Finsternis und Grauen und Schrecken und Verzweiflungen, Wahnsinn und Selbstmordgedanken, die beherrschen viel mehr Menschen als die Armen. Es gibt viel mehr Menschen, die laufen da rum und würden sich gern umbringen, wenn sie den Mut hätten. Und wenn sie ganz genau wüssten, dass nach dem Tode alles aus ist, würden sie Schluss machen. Viel mehr als die Armen. Ich weiß das aus den Tausenden und Abertausenden seelsorgerlichen Unterredungen, die ich seit 42 Jahren haben darf. Weiß das. Weiß das. Freunde, das ist Kosmos. Kosmos ist ein Durcheinander, ist ein Nicht-Mehr, Nacht und Grauen und ein Noch-Nicht, Licht und Glanz und Freude und Herrlichkeit. Das ist Kosmos. Und in dieser kosmischen Welt leben wir jetzt. Ich muss zum Schluss kommen. Ich hätte euch gern gesagt, was ist unsere Stellung zum Kosmos. Und ich hätte euch gern anhand der Paulusbriefe ein paar Linien gezeichnet. Das findet ihr aber selbst. Lest die Briefe. Viertens, die verklärte Welt. Die verklärte Welt ist das Abbild für einen Menschen, der vollendet ist, der bei Christus ist, emporgehauptet, hinaufgezogen, mit magnetischer Liebesgewalt an das Haupt eingegliedert. Das, der ist dargestellt durch die verklärte Welt. So wird einmal die Welt verklärt werden. Nach der Schrift, nach Gottes heiligem Einfuhr. Es kann nicht Friede werden mit Jesu Liebe Sieg, bis dieser Kreis der Erden zu seinen Füßen liegt, bis er im neuen Leben die geistverklärte Welt, dem, der sie ihm gegeben, vor das Angesicht gestellt. Und das kommt. Unser Gott ist kein Lügner und Großmaul. Entschuldigt bitte, ist ja beinahe eine Blasphemie, eine Lästerung. Aber was Gott geschworen hat, geschworen mit heiligem Eidschwur, das hält er gewiss, das führt er hinaus. Und deshalb schauen wir nach dem, was sein wird, wie die Schrift es schildert. Und wenn man sagt, ja, das sind ja nur einige Stellen, so 10, 20 Stellen. Ach nein, es sind Hunderte und Tausende, wenn wir verstehen zu lesen. Ich greife nur das erste Wort heraus, das aus dem Munde Gottes ging. Es werde Licht. War Finsternis, alles dunkel, grau. Und da sprach Gott, es werde Licht. Ist Licht geworden? Ja. Also hat sich das Wort erfüllt? Ja. Es hat sich aber nur vorerfüllt. Nur im geringsten Teile teilerfüllt. Denn solange noch Finsternis ist, ist das Wort, es werde Licht noch nicht voll erfüllt. Und jedes Wort hat seine siebenfache Erfüllung. Sein Wort ist siebenfach geläutert. Es gibt Vorerfüllungen und gibt Erfüllungen und gibt Vollerfüllungen. Und voll erfüllt ist dieses Wort aus dem Munde Gottes. Erst dann, wenn keine Finsternis mehr da ist, dann ist das Wort voll erfüllt. Ja, wenn Gott so ein Herr wäre wie wir. Professor Picard hat vor den Studenten in Zürich gesprochen, einer meiner Freunde war dabei. Da sagt er, wir werden einmal Gott beweisen. Der Kugeltaucher, nicht der das ist. Ja. Wir werden einmal Gott beweisen, dass er nichts kann und dass wir mehr können. Wir werden einmal die Kräfte, die in der Schöpfung liegen, mobilisieren. Und werden Gott beweisen. Und da gab es ein Getrampel als Zeichen des Beifalls. Die Studenten, die lassen ja nicht die Trampel. Als Zeichen des Beifalls, wie er sich da gebrüstet hat. In der frommen Schweiz war das. Ja, die wollen es Gott zeigen. Gott wird es uns mal zeigen, meine Freunde. Die Endereignisse beginnen und werden sich dann rasend nach dem Gesetz der Fallgeschwindigkeit vollziehen. Wie schnell ist ganz Jerusalem in den Händen Israels? Wie schnell wird es aufgebaut sein? Wie rasch wird Babel wiedererstehen, das Weltenzentrum? Wie rasch wird eine Verheißung nach der anderen eingelöst und ein ganzes Volk wird an einem Tag wiedergeboren. Wie rasch. Aber ehe das sich vollendet, sind wir entrückt, sind wir daheim. Sag mal, es ist jetzt genau 17 Minuten bis 6, wenn um 6 Uhr der Herr Jesus käme. Wer würde hier bleiben im Tal und wer würde hinaus mit Jauchzen vom wiederkommenden Herrn? mitgenommen. Bitte? Was? Zu weit. Und ihr Brüder wisst auch. Aber meine Freunde, wer nun nicht weiß, ich bin dabei. Gebt heute noch! Schlaft nicht ein heute Abend. Kniet nieder. Gebt euer Herzen, eure Sehnsucht. Gebt euer Liebesverlangen und euren Durst nach Glück und euren Hunger nach Freude und eure Schuld und Schande und eure geheimen Sünde und all den Wahnsinn, die Torheiten, die Turbulenz eures erregten, ungetriebenen, armen Herzens. Gebt euch selbst in der Totalität eurer Persönlichkeit dem Herrn Jesus. Er nimmt euch auf und an und dann dürft ihr wissen, wenn er heute Nacht kommt, dann sind wir dabei. Denn bei der Entrückung sind nicht nur die dabei, die hundertprozentig heilig und vollkommen sind. Wenn das nämlich so wäre, dann wäre von diesem Saal keiner dabei. Ich wenigstens nicht. Ich bin mir keiner Sünde bewusst, in der ich lebe. Ich bin mein heiliger Ernst, Tag und Nacht, mich von allem zu lösen, was Gott nicht gefällt. Aber vollkommen vollendet und geheiligt? Nein, dazu habe ich noch viel zu viel natürliches Temperament. Ja. Und als ich mal meiner kleinen Tochter, als sie 8 Jahre alt war, sagte, hör mal, Elfchen, Elfriede, du bist so ein kleiner Hitzeblitz, du bist mir etwas zu temperamentvoll, du bist gar nicht ruhig und lieb und freundlich und nett wie andere, du bist so ein wilder Bursche, das gefällt mir nicht. Und da kamen dem Kind die Tränen in die Augen und über die Wangen, und sie sagte, Vater, das habe ich doch alles von dir geerbt. Womit sie ganz recht hatte. Ja, Kind, das hat tatsächlich von mir geerbt. Aber der Heiland gibt uns, mir und dir und der Mutter und der Hildegard und den anderen gibt er sein volles Heil. Freunde, noch einmal, wer nicht weiß, dass er entrückt wird, darf sein Leben heute, darf sein Leben jetzt, eher diesen Raum verlässt, dem Herrn Jesus geben. Und wenn er das tut mit ganzer heiliger Hingabe, dann darf er wissen, er wird mitgenommen. Lässt auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Und was hat damals der Moses dem Pharao gesagt, als der Pharao ihn nur die Männer oder nur das Volk und nicht ihre vielen Besitztümer und ihre Herden mitgeben wollte? Da hat er gesagt, keine Klaue soll da hinten bleiben. Bist du auch so eine dreckige, schmutzverklebte, kotverschmierte Klaue, eine Klaue an einem Vieh, an einem Tier, wenn du nur eine Klaue bist, du wirst nicht da hinten bleiben. Keine Klaue soll da hinten bleiben. Wenn du wirklich dein Eigen bist, nimmt er dich mit. Oh, meine Freunde, das ist mir ein heiliger Ernst. Es wäre ein Unrecht von mir, euch das nicht zu sagen. Ich weiß ja nicht, ob ich nochmal hierher komme. Ich weiß ja nicht, ob ich, wenn ich jetzt ein paar Tage nach Berlin fliege, ob ich da abstürze, weiß ja nicht. Das wäre ja ganz schön, also ich hätte nichts dagegen. Ich stand mehrfach schon vor dem Tode. Ja, aber weiß ja nicht. Aber das weiß ich. Das weiß ich. Ich werde eine Rechenschaft geben müssen für das, was ich sagte. Und ich werde Rechenschaft geben müssen, so wie ich sagte. Und es mit dem Herzen Christi Jesu euch in euer Herz hinein sagte und euch bat und flehte. Komm zu Christus mit all deiner Angst und Not und deiner Sehnsucht und deiner Sünde und lass dich erneuern und lass dir die Gewissheit des Heiles und die Gewissheit der Entrückung schenken. Es gibt eine Entrückungsgewissheit und es gibt eine Kronengewissheit. Ach, was ist das groß und wunderbar. Also, die neue Welt wird einmal strahlend und vollkommen sein und dafür gibt es hunderte von Stellen und für den, der prophetisch und symbolisch seine Bibel zu lesen versteht, so wie der Herr sie gelesen hat, für den gibt es tausende von Stellen. Aber wir wollen uns nicht auf Stellen stützen, sondern wir wollen uns auf den Herrn stützen. Allerdings durch sein Wort. Und ich wiederhole noch einmal, wir sind Wanderer zwischen zwei Welten. Zwischen der Welt der Zerstörung, der Finsternis, der Angst und dem Grauen. In die hinabsinken für Äonen, für Ewigkeiten, die sich nicht retten lassen und sich gewinnen lassen für die Welt der Seligkeiten, der Herrlichkeit. Deshalb ist die Frage ganz einfach. Bist du auf dem breiten Weg, der in die Verdammnis hinabführt? Und da bist du auf dem schmalen Weg, der ins Leben führt. Ich weiß, es sind solche hier. Ich muss sie ansprechen. Es wäre mir ein Unrecht, wenn ich sie nicht anspreche. Ich muss euch das sagen. Und wenn du dich getroffen fühlst, jawohl, gerade für dich. Und für dich bin ich gekommen. Deshalb hat Gott mich hierher geschickt. Meine Freunde, vor uns liegt eine strahlende, herrliche Welt. Und Christus heißt die Tür. Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird errettet werden. Geh durch diese Türe ein. Bring ihm deine Sehnsucht, deine Sünde, deine Angst und all das, was dich quält. All deine Enttäuschungen, all deine Bitternisse. Alles, alles fahre ihm. Übergib dich ihm selbst und gehe ein durch die Tür auf den Weg, der die Herrlichkeit führt. Und wir leben von den Kräften jener Welt. Davon leben wir. Wenn wir das nicht wüssten, was einmal kommt, wir hätten gar keine Lust mehr, hier weiterzumachen. Sie alle so sinnlos, sie alle so gequält, so unbefriedigt. Dabei ist auch ein Stück göttliche Lust schon da. Sie ist auch da. Auch bei dem Ungläubigen. Weil jede Mahlzeit, die ihm schmeckt, und die Freude an den Kindern, das ist auch ein Stück göttliches Werben. Nur verstehen wir das nicht, meine Freunde. Das sollten wir begreifen. Jawohl. Ich schließe, indem ich noch einmal sage, die vier Welten Gottes sind erstens die Originale der Lust, Lichtschöpfung, wo alles leuchtete und strahlte und die Engelfürsten, Menschen waren noch keine da, die Engelfürsten jauchzten und jubelten, das war die Originalschöpfung. Wie lange sie bestand, wissen wir nicht. Sie ging zugrunde und was es da alles gegeben hat, der Satan hat die Maßstäbe geändert und das nennt die Schrift Vermessenheit. Und dadurch hat er große, übergroße Tiere und Pflanzen geschaffen. Er wollte Gott übertreffen. Und das sind die untergegangenen Farne, die zu gewaltigen Kohlenlagern wurden. Und die gewaltigen Tiere, deren Öl wir holen. Und so weiter. Ach, was eröffnet das hier Perspektiven. Zweitens, Gott hat dann diese untergegangene Welt neu geordnet. Wie lang dieses Tohuwabohu war, wissen wir auch nicht. Aber Gott hat es neu geordnet. Er schied, er schied, er schied, er schied, lesen wir fünfmal in 1. Mose 1. Er schied, er trennte, er sortierte, wie der Herr eben diese prächtige Villa gehört hat, im Bilde. Und daraus entstand die Zwischenlösung des Kosmos. Die Welt, die sie jetzt ist, ist eine Zwischenlösung, ist ein Zwischenspiel, ist ein Nachspiel der Zerstörung, ist ein Vorspiel der Herrlichkeit. Ein Zwischenspiel. Dauert nicht mehr lang. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Vielleicht sehr bald, denn die Errichtung des tausendjährigen Reiches, das ist ein Übergang vom Kosmischen in die Vollendung. Ein Übergang, weil der Unterschied gar zu groß, zu krass und zu stark wäre. Und wir leben im Geist, im Glauben, in der Vollendung. Ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Wir sind erhöht über die Fürstentümer und Gewalten. Größten sind uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit, da leben wir, das heißt Glauben. Glauben heißt nicht zu wissen, der Heiland ist für mich gestorben. Natürlich, das ist das Erste, aber dann geht es weiter zu unerhörten Weisen, Höhen und Herrlichkeiten. Wir leben im Kosmischen und sind verhaftet ins Kosmische. Aber bald kommt die Vollendung, die Verklärung, Wunder der Verwandlung bis zur Zielerfüllung. Und das haben wir im Auge, da schauen wir hin, dort gehen wir hin. Und das wird der Herr erreichen. Zuerst mit uns und dann durch uns mit den anderen. Er kommt zu seinem Ziel, was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Freilich, nicht von selbst, nicht automatisch. Wehe denen, die den lieben Gott als einen Drossel hinstellen, der sagt, na ja, ihr Mensch, ihr seid halt Sünder. Na, ich nehme es ja nicht so genau. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das heißt, ja, von wegen. Von wegen, das hat mir neulich ein Möbeltransporteur gesagt. Da wissen Sie, wir haben so schwer auf Erden, dass wir alle in den Himmel kommen. Da ist meine Herren, Sie staunen aber. Sie werden staunen, wenn Sie nicht in den Himmel kommen. Und haben dann das Evangelium gesagt. So wie es ein Möbeltransporteur versteht, da muss man es anders sagen, wie einem kleinen Kind oder wie einem Herrn Professor. Das soll jedem anders sagen. Ja, also, ich bin am Ende, noch einmal, wir leben in einem Zwischenzustand. Wandere zwischen zwei Welten, heraus aus der Nacht. Hinein in das Licht und in die ewige Freude. Gott segne euch, dass ihr das Fasten nehmt und dass ihr anfangt zu loben, zu preisen, zu danken, zu jauchzen, zu anzubeten. Stärker, als es die Engelfürsten am Anfang taten. Unser Lob ist gewaltiger, denn wir dürfen dem ins Herz sehen, der uns so geliebt hat und hat sich selbst in Christus geopfert. Hat durch sein Blut, durch sein Tod, durch sein Sterben und sein Auferstehen alle Schuld beseitigt und uns die Kräfte des neuen Lebens vermittelt. Darum in Christo Jesu das volle Heil, für jeden. Du darfst zu den Erstlingen gehören. Du darfst heute kommen. Gelobt sei der Name des Herrn, dass er noch viel Größeres und viel Wunderbareres tut, als ich in den gehemmten Sprachgefäßen mit meinem bewegten Herzen das eben nicht so sagen kann, wie ich es gerne möchte, dass es euch ins Herz hinein und durchs Herz hindurchgeht. Gott sei gelobt, der mehr tut, als wir bitten und mehr tut, als wir verstehen. Preist sei ihm dafür. Amen.
Amen.